SWR 2 Tandem.
Klimakatastrophe, Finanzkrise, die politischen Krisen in Afrika, dem Nahen und Mittleren Osten und in Europa. Wer die Welt retten möchte, wird bestimmt nicht arbeitslos. Geht es auch ein wenig kleiner, dachten sich da einige Studenten und gründeten den Verein Handlungsnetz e.V. Ihr Zauberwort heißt Synagieren, gemeinsam handeln. Seit 5 Jahren organisieren sie sogenannte Wirkcamps, auf denen sich ein-, zweimal im Jahr ein paar Dutzend junger Leute treffen, um kleine, konkrete und vor allem nachhaltige Projekte zu verwirklichen. Das letzte Wirkcamp fand Ende Juni in Augsburg statt. Sie hören jetzt die Wiederholung eines Berichts über ein Treffen in Darmstadt vor 2 Jahren. Markus Weber vermittelt darin einen lebendigen Einblick in das Innere eines solchen Wirkcamps. Weltretten am Wochenende, hat er sein Feature genannt.
Es ist Sonntagabend, kurz vor Mitternacht, als ich nach Hause komme. Darmstadt-Belli, 5 Stunden Zugfahrt. Müde trage ich den Rucksack die Treppen zu meiner Wohnung hinauf, schließe die Tür auf und bin völlig entspannt. Seltsam, denke ich. Als sei ich wochenlang im Urlaub gewesen. Dabei war ich gerade mal 4 Tage weg, um zu arbeiten.
Ja, und die anderen.
Angefangen hat alles einen knappen Monat vorher, in Berlin-Neukölln, im Wohnzimmer von Karl und Valerie. Das Abendbrot steht noch auf dem großen Tisch. Daneben liegen Bücher und Aktenordner. Die beiden arbeiten an 2 Laptops. Über den einen läuft eine Skype-Konferenz, mit dem anderen führt Valerie Protokoll.
Dominik versucht jetzt auch noch anzurufen.
Gemeinsam mit einer Handvoll Mitstreiter in Dresden, Lüneburg, Mainz und Darmstadt planen die beiden ein Wochenende, an dem sie beginnen wollen, die Welt zu retten.
Synagieren, Wirkcamp, Weltretten am Wochenende oder sowas.
Meine Sicht der Welt ist nicht, dass ich darauf warten möchte, dass sich irgendwo der Rat der Weisen versammelt und die Welt verändert. Sondern die Variante, dass sich Menschen zusammenfinden und einfach die Dinge tun, die sie für wichtig und richtig erachten. Und wenn das Wochenende dafür der Anfang ist, dann ist es das wert.
120 Leute aus ganz Deutschland sollen nach Darmstadt kommen und von Donnerstag bis Sonntag in kleinen Gruppen an verschiedenen Projekten arbeiten. Von Pädagogik über Naturschutz bis zur Gestaltung des öffentlichen Raumes.
Wir haben einen anderen tollen Spruch dazu entwickelt, und zwar, wir fangen da an, wo wir stehen und haben Höheres im Blick. Der ist auch... aber, na klar, also ich meine, wir wollen es zumindest versuchen. Ne?
Die unsichtbaren Mauern abreißen. Ich finde, man kann es auch noch ein bisschen kleiner sagen. Man soll so ein bisschen aus seinem eigenen Schneckenhaus rauskommen, in das sich viele Leute einfach rein verkriechen und nochmal sehen, dass man zusammen Sachen besser erreicht und dass auch viele Sachen ohne Computer, sondern vor Ort funktionieren. Einfach mitmachen.
Ja, schönen guten Abend. Hallo Leute, willkommen in Darmstadt.
3 Wochen später, Donnerstagabend in Darmstadt, Tag 1.
Ja, ich bin heute Morgen aufgewacht ich glaube, es war 5:30, das erste Mal aufgewacht und habe gemerkt, ich kann noch schlafen. Okay, ich habe mich wieder hingelegt.
Wir sind beim Synagieren-Wirkcamp. Ich gehe davon aus, dass ihr euch ein bisschen informiert.
Dominik ist einer der Hauptorganisatoren des Wirkcamps. Er sitzt mit einer Flasche in der Hand im 603 Quadratmeter. Das ist ein Café für Studenten gleich neben der Darmstädter Universität. Dort wird die Eröffnung stattfinden.
Das nächste Mal stand ich dann um 6 im Bett und wollte unbedingt aufstehen, aber ich habe mich gezwungen, noch 1/2 Stunde zu schlafen. Und dann klingelte mein herrlicher Wecker, der dann auch gleich Karl mit aufgeweckt hat. Ich war unheimlich aufgeregt, glaube ich. Ich war unheimlich unter Strom, weil die letzten Wochen einfach komplett aus Synergien bestanden haben. Und ich habe einfach diesem Tag unheimlich entgegengeschaut. Also, und ich war heiß auf diesen Tag.
Jedenfalls, wir werden heute Abend ganz viel Spaß zusammen haben.
Während Dominik erzählt, bemerke ich diesen seltsamen Geruch. Dominik riecht nach Fisch. Als ich ihn darauf anspreche, erklärt er mir, dass er eben noch Weidenruten aus dem Wasser gezogen hat. Mit ihnen soll am Wochenende eine Hütte gebaut werden. Aber bevor er duschen geht, will er erstmal gemeinsam mit Sina die Teilnehmer des Wirkcamps begrüßen.
Was auch wichtige Informationen vorab.
Sina und Dominik studieren Maschinenbau in Darmstadt. Die beiden sind dicke Freunde. Dominik stammt aus der Nähe von Hamburg. Sina kommt aus Teheran. Beide tragen dicke Hornbrillen und trinken literweise Club Mate, eine koffeinhaltige Limonade. Das Synergieren haben sie vor einem Jahr in Jena kennengelernt.
Also dieses Form, dass man an einem Wochenende irgendwo hinfährt, dann Seminare hat, am Sonntag wird das zurückfährt, kannte ich schon länger. Und das war beim Synergieren ja auch nicht ganz anders. Also, aber was komplett anders war, ist, dass halt bei uns die AG-Leiter waren nicht da, um uns was von oben nach unten was zu vermitteln, dass wir da als Teilnehmer was lernen, sondern dann waren wir als Teilnehmer gefragt, unsere Ideen einzubringen, wie man etwas voranbringen kann. Man kann einfach hinfahren als ganz normaler Mensch und dann fragen die Leute nach deinen Ideen. Ja, was hast du, wie können wir das zusammen machen? Und das fand ich sehr interessant. Und ich dachte, ja, das wollen wir auch in Darmstadt haben, dass die Leute hierher kommen, ihre Ideen mitbringen und uns begeistern.
Jetzt sind sie da. Und als sie sich mit ihrem mitgebrachten oder geborgten Campinggeschirr in einer langen Reihe an der Essensausgabe anstellen, macht sich bei mir zum ersten Mal eine Art Ferienlagergefühl breit. Alle so nett hier, denke ich. Freitagmorgen, zweiter Tag. Die 8 Arbeitsgruppen beginnen mit der Arbeit. Sie wollen ein Baumpflanzprogramm und ein Energieplanspiel entwickeln, im Park eine Weidenhütte für Kinder aufstellen, Wikipedia-Artikel über gemeinnützige Organisationen schreiben und ein Fahrrad aus nachwachsenden Rohstoffen bauen, mit Bambusrahmen und Holzanhängern.
Das Tretlager und das Steuerrohr und die Ausfallenden.
In einem Innenhof der Universität stehen die 10 Teilnehmer der Bamboo Bikes AG im Halbkreis vor ihrem AG-Leiter Thomas, der einige Fahrradteile auf dem Boden ausgebreitet hat.
Wir legen jetzt erstmal alles zusammen so und gucken, wie das mit der Geometrie hinhaut. Und dann schneiden wir die Rohre zu. So. Und dann, die Teile müssen alle sauber gemacht werden, abgeschliffen, angeraut. Dann kann man im Prinzip schon anfangen zu kleben. Also wir werden heute auf jeden Fall das Ding kleben, so, den Fahrradrahmen. Ich denke mal, wenn wir so viele Leute sind, dann wird das alles ruckzuck gehen. Aber das ist ja auch gut, wenn wir dann früher fertig sind, dann können wir uns in die Sonne legen.
Während die Teilnehmer mit dem Schleifen und Feilen beginnen, sitzt Karl ein paar Meter weiter in der improvisierten Campküche, die aus 2 grünen Pavillons besteht. Er tippt eine Einkaufsliste in sein Notebook. Wenig später schiebt er mit der rechten Hand einen Einkaufswagen durch einen Baumarkt. Im linken Arm hält er seinen Laptop und geht die Liste durch. Handschuhe, Holzdübel, Schraubzwingen. Karl ist auf dem Camp so etwas wie das Mädchen für alles. Ein unaufgeregter Typ, 25 Jahre alt, mit verschiedenfarbigen bunten Socken und immer einem Lächeln im Gesicht. Karl erzählt, dass er aus Jena stammt, wo er früher in einer Kirchengemeinde aktiv war.
Ich bin auch so in einem Umfeld aufgewachsen, wo Teilen und Geben und Nehmen ohne abzurechnen, sondern wirklich einfach sich helfen und unterstützen irgendwie völlig selbstverständlich war. Ich meine, als Kind denkt man über sowas halt nicht nach. Also ich meine, man hat irgendwie eine große Kostümkiste und dann will natürlich irgendwie jeder der Indianer sein und dann muss man das irgendwie managen, dass jeder mal der Indianer sein darf. Aber ich habe das nie irgendwie hinterfragt oder so. Was nicht heißt, dass ich jetzt irgendwie nicht egoistisch bin oder so, sondern das bin ich ganz bestimmt. Aber trotzdem habe ich das als Grundprinzip, Regel will ich gar nicht sagen, aber so war mir das als Grundprinzip immer klar, dass man immer versucht, dass alle irgendwie ihren Teil abkriegen. Also ich finde es eher irrational zu sagen, ja, weil ich es kann, nehme ich viel und lasse dem anderen wenig.
Manchmal, wenn Karl sich für etwas besonders begeistert oder wenn er müde ist, spricht er ein klein wenig Thüringer Dialekt. Das gefällt mir. Auch, dass er aus dem Stand kleine Vorlesungen halten kann, ohne altklug zu wirken. Wie jetzt im Baumarkt, zum Thema Gerechtigkeit.
Es ist ein Gerechtigkeitsempfinden, was wir alle innehaben. Es gibt ja noch diese schönen sozialpsychologischen Experimente dazu. Da gibt es eins, wo man halt sagt, man gibt zwei Teilnehmern 100 Euro und sagt dem ersten, du kannst dir den Teil nehmen, den du willst und musst dem anderen was anbieten. Und nur wenn der sagt, ja, nehme ich, dann kriegt ihr es beide. Und wenn man jetzt sagt, ja, egoistisch, rational, ist es für den anderen besser, als nichts zu haben, ist es irgendwie 10 Euro zu kriegen. Dann kannst du 90 behalten und ihm 10 bieten und er müsste das nehmen. Aber die Leute machen das nicht, sondern sie akzeptieren selten Sachen, die schlechter als 60-40 sind, weil sie halt ein Gerechtigkeitsempfinden haben und sagen, ja, wenn wir eine gemeinsame Ressource haben, dann möchten wir sie auch gemeinschaftlich teilen.
Karl hat Physik studiert und Spektroskopietechniken erforscht, mit denen man chemische Reaktionen filmen kann. 2009 nahm er am ersten Wirkcamp der Synergenten in Würzburg teil.
Ich meine, bei mir hat es in gewisser Weise zu dem geführt, was ich jetzt mache. Also ich bin sozusagen zu dem Wirkcamp damals gestoßen im Vorfeld meiner Diplomarbeit und war nicht nur glücklich mit dem, was ich da tue und auch diesem Bild des Physikers, das sich für mich da so entwickelt hat und war eigentlich auf der Suche. Und wir haben auf dem Wirkcamp ein Rahmenprogramm und da war eben in Würzburg Professor Schellenhuber, der Direktor vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung da und hat einen Vortrag gehalten, der mich eben sehr beeindruckt hat und im Endeffekt habe ich mich dann entschieden, da eine Initiativbewerbung an das Institut zu schicken und jetzt promoviere ich da.
Als Karl und ich vom Einkauf zurückkehren, haben sich zwei der Bambu-Biker Schutzkleidung, Handschuhe und Masken übergezogen und mischen Kleber in zwei aufgeschnittenen Milchtüten. Dann beginnen sie, die Bambusrohre und die sauber geschliffenen Recyclingteile eines alten Fahrrads mit Hanffasern zu verbinden.
Es funktioniert so, ihr habt dann hier den Kleber drin, dann am besten so irgendwie mit dem Finger so reintunken und dann so durchziehen. So, also müssen alle Fasern mit Kleber drumherum sein. So. Das soll dann möglichst ausgefüllt sein dazwischen mit Hanf und Kleber. Ja.
Während die beiden den Fahrradrahmen zusammenkleben, stehen die anderen ringsherum und schauen zu. Ein bisschen wie früher im Osten, denke ich.
Es geht hier um das Elektra-Syndrom.
Am Abend sitze ich in dem Theaterstück, das Sina und Dominik für alle Synergenten organisiert haben. Das Elektra-Syndrom ist ein sehr modernes Stück, in dem Probleme der globalen Nahrungsmittelproduktion und Beschäftigungsstatistiken diskutiert werden. Dazu gibt es Demonstrationsparolen, Popmusik und griechische Verse. Viel Ironie, eine Menge Verzweiflung.
Wenn du deinen Kopf nicht nur zum Tragen einer Mütze hast, oh, oh, oh.
Am Ende läuft eine der Schauspielerinnen durch das Publikum und fragt, ist jetzt irgendetwas anders als vor 66 Minuten? Glaubst du, es ist alles umsonst? Wann hast du aufgehört, die Welt zu retten? Samstag, Tag 3. Während die Arbeitsgruppen arbeiten, treffen sich im offenen Raum des Allgemeinen Studierendenausschusses ASTA die Organisatoren des Camps zu einer Besprechung. Was lief gut? Was könnte besser sein? Mit dabei sind auch drei der Erfinder von Synergieren.
Ja, mein Name ist Dennis Engemann und ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Das ist mein erstes Interview, eigentlich ehrlich gesagt, mit Audio. Ich hoffe, du kannst das alles rausschneiden.
Also ich bin Sarah und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Arbeiten tue ich aber immer noch mit tropischen Bienen und das legt auch schon mein Fachgebiet nahe. Ich bin Ökologin.
Ja, ich bin Florian Menzel, hallo. Bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Mainz. Ich habe auch Biologie studiert und ja, habe mich halt schon immer für Tiere und Pflanzen interessiert. Und daher kam eigentlich auch so die Idee für das Synergieren.
Alle drei sind um die 30 und sitzen jetzt kichernd wie Mittelstufenschüler nebeneinander auf einer Couch. Dennis hat Psychologie studiert und ist Doktorand im Bereich kognitive Neurowissenschaft in Jülich. Er erzählt, wie sich 2008 in Leipzig ein paar Physiker, Psychologen, Philosophen und Biologen zu einem Planungstreffen zusammengefunden haben und den Verein Handlungsnetz e.V. gründeten.
Ich weiß nicht, also ich habe selber nicht zu den Menschen gehört, die einfach schon so eine ganz lange Vereins- und Engagementsgeschichte haben und habe mich immer gefragt, warum ist das so? Und ja klar, ich meine, natürlich hat man ein schlechtes Gewissen. Das ist einfach eine starke Dissonanz, wenn man einfach irgendwie sieht, was passiert. Klimatische Prognosen, soziale Prognosen und sich dann fragt, naja, okay, was tust du dafür? So, warum machst du denn das nicht? Ja? Das ist jetzt wieder so ein bisschen typisch Psychologe wahrscheinlich. Das ist mal von mir selbst ausgegangen. Ich wollte wissen, wenn man das versucht, so ein bisschen zu generalisieren und auszuprobieren, ob man das überhaupt machen kann. Ne?
Ich könnte auf meinem 4 Jahre alten Handy mittippen.
Einer der für mich ganz wesentlichen Punkte war, es soll wirklich was bei rauskommen. Wir hatten am Anfang auch sehr, sehr strenge Projektideen oder Leitfäden, dass also wirklich nur AGs dabei sein können, wo klar ist, am Ende ist, ich sage jetzt mal ganz banal, die Welt ein Stückchen besser. Also da ist was rausgekommen, damit kann man was machen, da kann man was umsetzen.
Und was natürlich wichtig ist, ist dieses Gutmenschen-Image davon zu kriegen. Viele sagen halt, das sind alles nur Gutmenschen, da habe ich keinen Bock drauf. Und dass wir halt sagen, auch rüberbringen müssen, hey, wir sind auch nur Menschen und wir halten uns nicht für moralisch besser als die anderen. Und
wir wollen einfach keinen Aktionismus und kein heroisches Engagement strapazieren.
Und wir wollen auch nicht, dass ihr unsere ganzen Weltanschauungen kauft, sondern ihr könnt einfach mithelfen, so wie ihr wollt, oder genau. Euch engagieren, aber darüber hinaus
könnt ihr leben, müsst das nicht. Führen, die ihr weiterführt und die Person sein, die ihr seid, ihr müsst nicht irgendwie Superhelden werden.
Aber das ist halt, das war auch das Problem der Umweltbewegung, dass wir,
das haben wir darüber gedacht, dass diese Umweltbewegung letzten Endes ein Beispiel für Aktionismus ist und
ja, für Moralisieren eben, so also Gutmenschen.
Ja, oder einfach auch nur dagegen sein. Ne? Das sind einfach nur Forderungen, ja. Aber dann haben wir gesagt, okay, nee, das ist uns eigentlich irgendwie fremd. Ja? Wir kommen eigentlich eher aus der Wissenschaft und haben dann vielleicht irgendwie eher so einen Ingenieursansatz oder so einen technologischen Ansatz. Okay, wie kann man das effizient machen? Wie kann man das Problem analysieren? Was sind die Hemmnisse? Und wir hatten dann verschiedene Aspekte, die sozusagen verschiedene Hemmnisse identifiziert. Es gibt einen ganz harten Faktor, das ist einfach Zeit. Leute wissen einfach nicht, wann sie es machen sollen. Ein zweiter Punkt ist, wenn sie vielleicht eine Idee hätten, wann sie es machen könnten, wissen sie nicht mit wem. Und dann versandet sowas einfach.
Also wir brauchen doch, wenn wir den Anhänger testen wollen, brauchen wir auch zwei.
Der Bambusfahrradrahmen ist geklebt und ausgehärtet. Räder, Kette, Sattel und Lenker sind montiert. Fehlt noch die Handbremse. Die passt allerdings nur verkehrt herum, also mit dem Zughebel nach innen an den Bambuslenker.
Das hätte eh nicht gepasst, Leute.
Dann schieben Thomas und Justus das Rad hinaus in den strömenden Regen. Justus steigt auf und macht eine Testfahrt. Der Rahmen ist so schief geklebt, dass Vorder- und Hinterrad nicht gerade laufen, sondern in einem gefühlten 20-Grad-Winkel zueinander stehen.
Das ist absolut krumm. Krumme Gurke. Aber offenbar fährt's. Guck mal an. Guck mal, wie schief das ist. Zu geil.
Später, als der Regen nachgelassen hat, sitze ich gemeinsam mit Sina und Dominik und all den anderen auf Bierbänken im Innenhof der Universität und löffle Weichweizengrieß mit Kidneybohnen, Mais und Tomaten aus meiner Schüssel.
Es war ein schöner sonniger Tag. Wir saßen vor den 603 nach einer Besprechung und haben überlegt, wie es weitergeht. Da wir gerade die Entscheidung getroffen hatten, das Theaterstück, was in unserem Programm war, im 603 stattfinden zu lassen, obwohl wir wussten, dass wir es eigentlich mit der Kostenaufstellung, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, nicht bezahlen konnten. Und wir waren irgendwie unsicher, wir hatten Angst. Dann habe ich gesehen, dass gerade ein Schmetterling an uns vorbeifliegt. Und ich habe zu Sina gesagt, Sina, es wird alles gut. Und in dem Moment, wo ich das sage, stürzt dieser Schmetterling ab und fällt zu Boden. Ja, das war natürlich wieder irgendwie so ein Moment, wo wir so dachten, haben sich jetzt irgendwie alle bösen Geister gegen uns verschworen.
20 Euro zahlt jeder Teilnehmer des Camps, inklusive Couchsurfing-Übernachtung und veganer Vollverpflegung. Das reicht nicht, um die Organisationskosten zu decken. Noch eine Woche vor dem Camp war die Finanzlage dermaßen mies, sagt Dominik, dass er und Sina überlegten, das Wochenende abzusagen. Doch dann kam, einen Tag vor Beginn, die Fördermittelzusage der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, über 3.500 Euro.
Das finde ich immer so eine Problematik. Wenn man coole Ideen hat und wenn man was machen will, dann ist man immer an irgendwelche finanziellen Ketten angewickelt. Man kann sich einfach nicht so austoben. Aber dann ging doch bei uns alles gut am Ende.
Und ich finde, das sollten wir auch für die Zukunft irgendwie mitnehmen. Dass auch wenn man eben dann in so einer Situation...
Man darf nicht aufgeben. Ne?
Ganz genau, man darf niemals aufgeben. Ja. Wenn man es will, dann schafft man es
auch. Wir haben alles auf den Kopf gestellt.
Ja, wir haben die ganze Uni, die ganzen Aster, wir haben 603 alles auf den Kopf gestellt und haben unser Projekt durchgezogen letztendlich.
Ich weiß gar nicht, wie viele E-Mails wir am Tag geschrieben haben, wie oft wir mit irgendwelchen Beauftragten der Uni telefoniert haben. Und dann am Ende hat es alles geklappt.
Da sitzen die beiden und sagen, wir haben einfach die ganze Uni auf den Kopf gestellt und am Ende hat alles geklappt. Ich bin ein bisschen neidisch.
Für mich war noch eine Aufgabe für uns, einen Vertreter der Stadt zu finden, der auf der Abschlusspräsentation spricht. Leider jetzt letztendlich ohne Erfolg, da der OB keine Zeit hat, sein Nachhaltigkeitsbeauftragter keine Zeit hat, der Uni-Vorstand keine Zeit hat, die Nachhaltigkeitsbeauftragte der Uni keine Zeit hat.
Wir sind alle nachhaltig beschäftigt. Ne?
Nachhaltig beschäftigt, ja, definitiv. Keine Zeit für Nachhaltigkeit. Schade.
Und was sagt Karl? Als am Abend getanzt wird, erklärt er mir, dass Synergieren für ihn zur täglichen Dosis gegen das eigene Ohnmachtsgefühl geworden sei.
sicherlich kann man sich fragen, ob das jetzt ausreicht. Nö, ganz bestimmt nicht. Aber das muss es ja dann vielleicht auch nicht. Es ist ja auch nicht so, dass an uns oder an irgendwie 5 Leuten sowas hängen soll oder sowas hängt, sondern es soll an der Gemeinschaft hängen. Ich glaube, wir brauchen eher eine Revolution in unserem Selbstverständnis als eine Revolution in irgendeiner bewaffneten Form. Weil das Problem unserer westlichen Welt sind wir selber. Uns unterdrückt niemand. Wir haben keine Diktatoren, die Frauen unterdrücken oder politische Gegner ins Gefängnis schmeißen. Die Barriere oder das, was uns im Weg steht in einer Zukunft, ist in unserem eigenen Kopf. Nirgendwo anders. Wir haben alle Mittel, die man sich vorstellen kann, um die Welt anders zu gestalten, wie wir sie wollen würden. Was den Kampf natürlich viel, viel schwerer macht. Wenn man weiß, die sind schuld, dann macht es das leichter, eine Demo dagegen zu organisieren.
Die Party dauert die halbe Nacht. Ich habe Glitzerpaste dabei und schminke Karl 3 goldene Punkte neben das Auge. Dann nimmt er sich die Tube und beglitzert alle anderen.
Es freut mich, dass nach 3 Tagen wir immer noch so viele Teilnehmer haben und alle noch so gesund und munter sind. Wir kommen langsam zu unserer Abschlusspräsentation.
Sonntag, Tag 4. Obwohl alle mehr oder weniger verkatert sind, beenden die Arbeitsgruppen am Vormittag ihre Projekte und bereiten die Abschlusspräsentation vor. Gegen 14 Uhr ist Synergenten-Vollversammlung in einem Hörsaal. Es gibt Musik. Dann präsentieren die Gruppen ihre Ergebnisse. Die Weidenhütte ist gebaut. Das Energieplanspiel steht in seinen Grundzügen. Und das Bambusfahrrad fährt.
Die Botschaft ist einfach, tätig zu werden. Dass man halt nicht immer rummeckert, warum alles schlecht ist oder immer negativ alles sieht, halt. Ich finde, das Problem haben wir wirklich. Es fängt an immer, dass eine negative Schlagzeile in einer Zeitung sich besser verkauft als eine gute Schlagzeile. Und dann in der Geschichte, man setzt sich mit den Kriegszeiten viel intensiver aus als mit Friedenszeiten. Man fragt sich nicht, warum halt in 30 Jahren kein Krieg gab. Da waren Leute, die halt für diese Frieden gesorgt haben. Und ich bin halt so dafür, dass man halt auch irgendwo eine positive Botschaft sendet, dass man sagt, es kann klappen.
Ich sitze im Zug. Während Valerie Ideen für das nächste Camp in den Laptop tippt, erzählt Karl von der Freundin eines Darmstädter Synergenten. Er hatte sie am Donnerstag in der Mensa getroffen und gefragt, ob sie eine Weile im Innenhof auf die Küche aufpassen könne, weil er noch einige Dinge besorgen musste. Eigentlich hatte sie vorgehabt, mit ihrem Buch in der Sonne zu sitzen und zu lesen. Stattdessen begann sie Möhren zu schälen, dann Kartoffeln, schnitt den Sellerie und die Petersilie. 4 Stunden lang. Karl lacht. Eine schöne Geschichte. Ich überlege, mein Aufnahmegerät aus dem Rucksack zu kramen. Stattdessen schaue ich aus dem Zugfenster. Ich habe keine Lust mehr, Fragen zu stellen. Viel lieber würde ich jetzt die Welt retten.
Welt retten am Wochenende. 4 Tage auf einem Workcamp von Markus Weber. Eine Sendung aus dem Jahr 2012.